ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Ansa Sauermann hat eben gesagt, er kann auch kein Italienisch. Das ist bei Ihnen anders. Erst einmal Ihr Name bitte.
Alice Lackner.
Geburtstag.
Der 31.05.91.
Wo sind Sie geboren, Frau Lackner?
In München.
Ihre Profession?
Ich bin Sängerin, aber auch Soziologin und Festivalleiterin.
Das ist eine bunte Mischung, über die werden wir noch sprechen, was Sie alles so machen. Das ist sehr, sehr spannend. Was treibt Sie an?
Was treibt mich an? Immer wieder was Neues zu machen auf jeden Fall. Mir macht es Spaß, Dinge zu entdecken, die ich noch nicht kenne. Mich treibt die Musik auf jeden Fall an. Wenn ich ein inspirierendes Konzert höre selber oder Menschen sehe, die toll Musik machen, das nimmt mich immer total mit und motiviert mich dann gleich am nächsten Tag selber wieder mich hinzustellen und zu üben und besser zu werden und es schön zu machen.
Ja. Mhm. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Man ist natürlich viel unterwegs als Künstler. Zu Hause ist erstens mal auf jeden Fall München, weil ich da aufgewachsen bin. Sicher auch Aachen, wo ich 5 Jahre lang studiert habe. Mhm. Berlin, wo ich lebe.
Leben Sie da jetzt schon lange in Berlin?
Ja, es sind schon 10 Jahre. Ja.
10 Jahre schon. Und genau. Würden Sie sagen, Sie fühlen sich da zu Hause?
Ja, auf jeden Fall.
Das kam jetzt so an dritter Stelle.
Naja, weil lebenslaufmäßig. Ne? Ja. Ich habe mit München angefangen und bin jetzt in Berlin gelandet. Und dann eigentlich, würde ich sagen, überall auf der Welt, wo man nett zu mir ist.
Da gibt es bestimmt viele Orte. Ja. Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Ich war vorgestern in einem Konzert in Berlin im Konzerthaus. Das war RSB unter Leitung von Wladimir Jurowski. Haben die Suk, Martinou und Schönberg in der ersten Hälfte und dann Schostakowitschs 11. Symphonie gespielt. Und das war ja eine sehr berührend, ist vielleicht sogar das falsche Wort, irgendwie erschütternde Erfahrung, würde ich sagen. Ist wie so eine Lawine, die auf einen zu und auch über einen drüber rollt.
Ja, die Erfahrung kenne ich von Schostakowitsch her. Ja. Sehr reichhaltig, genau. Sehr massiv. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ganz, ganz großartig. Eins der, würde ich sagen, besten Bücher der letzten Jahre, die ich gelesen habe, ist von Elif Shafak. Das wurde mir geschenkt. Das heißt Am Himmel die Flüsse. Da geht es um das Gilgamesch-Epos und um so jesidische Kultur, ganz grob. Und es finde ich wunderschön sprachlich geschrieben, super interessant. Man lernt wahnsinnig viel. Und also ich habe das, glaube ich, in ein paar Tagen einfach so verschlungen.
Wie beginnt Ihr Tag? Und da bin ich gespannt, denn Sie sind Sängerin und Sie haben aber auch sonst noch ziemlich viel zu tun.
Ja, also der Tag beginnt mit Aufstehen, eine Dusche, Zähne putzen und was alles so nötig ist. Und dann Kaffee. Ich bin mittlerweile auf einem entkoffinierten Decaf, trinke gerne Tee. Und der Tag geht eigentlich dann schon mit Arbeit los. Also es ist eigentlich fast nie so, dass ich einen langsamen Morgen habe, sondern meistens ist es irgendwas erstmal am Computer. Eine E-Mail beantworten, irgendwas organisieren, einen Zug buchen, ein Hotel buchen, kann alles Mögliche sein. Und dann versuche ich aber relativ bald schon ans Üben zu gehen, dass ich vormittags eigentlich mein Übepensum schon erfülle, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich 3, 4, 5 Stunden am Schreibtisch gesessen bin, bin ich körperlich nicht mehr so fit, dass ich in den Körper komme zum Singen. Also das muss ich dann schon am Morgen geschafft haben.
Ja, das ist ja eine spannende Beobachtung. Sie haben uns netterweise einige Stücke zugeschickt, bei denen Sie selber mitsingen. Wir sind sehr dankbar dafür und ich freue mich schon sehr auf ein Stück aus L'Uomo, eine Festa Teatrale in einem Akt. Und die Musik kommt von Andrea Bernasconi. Das werden wir uns jetzt mal anhören. Ich bin nicht gut im Italienischen, muss ich Ihnen sagen. Del tuo malvagio impegno. Ist das ungefähr richtig?
Ja, ungefähr, ja.
Können Sie uns noch mal kurzen Hintergrund geben zu diesem Stück?
Ja, in dieser Oper war ich die Rolle der Nedorea. Wir haben das Stück, das war jetzt vielleicht vor 2, 3 Jahren, in Bayreuth im Markgräflichen Opernhaus aufgeführt mit Dorothee Oberlinger unter der Regie von Nils Niemann. Da geht es um 2 Menschen, die sich lieben, aber irgendwie nicht lieben können. Und diese Nedorea, da gibt es Mächte, die das versuchen zu verhindern. Und Nedorea, diese Göttin, die ich da gespielt habe, die versucht eben vor allem den Mann, der immer fehlgeleitet ist, irgendwie auf die richtige Spur zu bringen.
Musik
indegno. Non arrossisci, rifletti, e ti aspergiono, rifletti, e il desiderio tuo stagno, e tu hai l'asia stagnato, tu mi resisti ogni anno. Reno, indegno, reno, spergiono, se
Del tuo malvagio impegno, eine Arie aus L'uomo, eine Festa Theatrale in einem Akt. Und wir haben hier im Solo gehört Alice Lackner und die ist heute hier bei MDR Kultur trifft. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Wie viele Leute waren das jetzt als Orchester im Hintergrund bei Ihnen?
Ach, vielleicht 20, 30 würde ich jetzt vermuten.
Sind Sie manchmal kribbelig, ob Sie da stimmlich durchkommen bei so vielen Leuten?
Bei so einem Barockorchester passiert es selten. Wenn ich jetzt was Großes mache, zum Beispiel in ein paar Wochen darf ich zum ersten Mal Mahlers Zweite, das Altsolo singen. Und da ist es so zum Beispiel, also es ist eigentlich von Mahler gut orchestriert im Sinne von, es ist relativ sanft und dünn besetzt da, wo die Stimme ist. Aber trotzdem, es ist ein Riesenorchester und liegt auch tief. Jetzt gerade für mich, ich bin jetzt keine tiefe Altstimme, die da nur unten in dieser Lage ist. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt Sopranrepertoire singe und eigentlich immer weiß, ich bin hoch genug, dass ich da durchkomme.
Und dieser Moment, in dem man eventuell einem ganzen Orchester sagen muss, Leute, ihr spielt zu laut?
Das sage ich vielleicht jetzt nicht dem ganzen Orchester, das sage ich dem Dirigenten und hoffe, dass er dann nett genug ist, meiner Bitte dann auch Gehör zu schenken.
Sehr, sehr spannend. Spannende Momente, die Sie da wahrscheinlich erleben mit so vielen Leuten hinter sich. Wir kommen jetzt mal auf Güldener Herbst zu sprechen.
Ja.
Das Programm jetzt in Ihrer ersten eigenen Ägide, das Festival für alte Musik. Und ich muss sagen, das Programm liest sich sehr humorvoll. Ich habe da Überschriften gelesen wie Hangover und die Zigarette danach, Vögel, Winde und Bäche. Natur in der Barockmusik und vom vermischten Geschmack, musikalisch wie kulinarisch.
Ja.
Liest sich sehr, sehr schön.
Das freut mich.
Worauf legen Sie so Wert bei Ihrer ersten Präsentation, bei Ihrer Handschrift, die Sie uns jetzt auch damit ja präsentieren?
Wir wollten das Festival für alle öffnen. Natürlich ist irgendwie alte Musik ein Spezialbereich der klassischen Musik und klassische Musik ist sowieso ein Spezialbereich der Musik. So, es ist jetzt nicht so, dass Gesamtdeutschland jeden Morgen irgendwie Vivaldi oder Händel oder Bach hört. Und umso mehr wollten wir eben mit unserem Festival Themen berühren, die alle was angehen, mit denen alle irgendwie was anfangen können und was vielleicht ja auch Leuten Lust macht, die es nicht wöchentlich in Barockmusikkonzerte gehen.
Das heißt also, womit können Sie diese Leute dann hinterm, oder sagen wir mal von der Couch locken? Also was ist es so, wo Sie denken, ja, das könnte die Leute irgendwie herbringen?
Also auf jeden Fall. Es ist leider auch schon ausverkauft oder es gibt vielleicht noch ein, zwei Restkarten, aber das ist unser Aperitivkonzert, wo auch getafelt wird. Also es gibt einfach Essen und Trinken und okay, da kommen die Leute.
Das sieht
ja. Das aber auch, ja, zum Beispiel eben das Abendkonzert, wo es um Tabak und Wein und Konsum, sozusagen Drogenkonsum im weitesten Sinne geht. Wir haben auch einen spannenden Vortrag übrigens zu Drogen in der antiken Welt. Unser Festival versucht eben auch neben Konzerten Vorträge oder Diskussionen zu planen, die dann auch freien Eintritt haben, dass man eben so einen Gesamteindruck hat zu einem Thema. Und jetzt ist es eben dieses Jahr, welch ein Genuss. Und ich glaube, genießen kann jetzt erstmal jeder Mensch.
Na klar. Wenn Sie sagen, bei einem Konzert darf auch getafelt werden. Also ich hatte das tatsächlich mal, habe diese Erfahrung mal gemacht in Schottland bei einem Theaterstück. Da durfte tatsächlich, während gespielt wurde, durfte gegessen werden. Und es fällt schon immer so ein bisschen unterschiedlich aus, wie die Leute das wahrnehmen. Natürlich ist dann im Hintergrund eines Stückes auch viel Betriebsamkeit und viel Bewegung. Das spürt man ja auch. Haben Sie das irgendwie so strukturiert, dass vielleicht das Essen von der Musik so ein bisschen apart ist sozusagen?
Also wir haben auf jeden Fall, wird es kein Besteck- oder Geschirrgeklapper geben. Das haben wir so mit dem Hotel Sächsischer Hof, die sich eben um die Küche kümmern, abgesprochen, dass es leises Essen wird. Klar, vielleicht wird irgendwie mal ein Glas Wein gegen einen Teller knallen, wenn jemand da trinken möchte während des Konzerts. Aber so grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass man bei unserem Konzert jetzt an der Tafel sitzt und sich unterhält und die Musik ist wirklich nur Hintergrund, so wie das ja auch an der höfischen Tafel möglicherweise so war. So machen wir es nicht, sondern wir schauen eben, dass wir haben unser Konzert in Blöcke geteilt, Italienisch, Französisch, Polnisch, Englisch und Deutsch. Und zwischen diesen Blöcken wird eben der neue Gang serviert, der dann jeweils zu dem Land passt, also dann eben deutsche Küche zur deutschen Musik. Und dann, während man sein Häppchen zu sich nimmt, wird eben musiziert.
Das klingt ehrlich gesagt nach einer tollen Erfahrung. Also ich kann mir vorstellen, dass so diese beiden Genüsse sich miteinander einfach nicht nur ergänzen, sondern auch so ein bisschen vielleicht sogar pushen. Das ist bestimmt eine spannende Erfahrung. Sie holen jetzt auch Europa nach Meiningen, das jetzt eben auch im Jahr der goldenen Spielzeit am Staatstheater Meiningen, die widmen ja die kommenden beiden Spielzeiten dem Theaterherzog Georg II. Von Sachsen-Meiningen. Am damaligen Hoftheater war er ja Theaterleiter, Regisseur, Bühnenbildner. Und Genuss, ja, schenkt einem im besten Falle ja auch in diesen politisch schwierigen Zeiten ein bisschen Sinnlichkeit, vielleicht sogar auch einen goldenen Herbst. Inwiefern hat Georg II. In diesem Festival seinen Geist hinterlassen? Kann man den da irgendwo wahrnehmen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja die Opernkooperation mit dem Staatstheater Meiningen, mit der Oper Die Donne Abbandonata von Domenico Sarro. Das ist jetzt eine Produktion vom Staatstheater. Also das haben wir jetzt nicht als Festival irgendwie, haben wir da jetzt nicht das Orchester hingestellt und die Sänger besetzt oder so. Das ist eine Produktion, die läuft regulär im Spielbetrieb vom Theater. Aber wir haben es eben mit uns in unser Programm aufgenommen. Das zum einen. Und ich glaube, der Urgroßvater von Georg ist eben Anton Ulrich gewesen. Und Anton Ulrich hat ja Musikalien gesammelt, hauptsächlich aus Wien und Italien. Und da haben wir im Archiv in der Anton-Ulrich-Sammlung, also eine Musikaliensammlung, ein Stück ausgegraben. Das heißt La Colpa Originale, also die Erbsünde.
Aha.
Und das ist unser großes Abschlusskonzert. Das ist eigentlich unsere größte Produktion von Seiten unseres Festivals dieses Jahr mit Dorothee Oberlinger und dem Ensemble 1700 und wunderbaren internationalen Gästen als Sänger. Und das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich meine, wir wissen ja alle überhaupt nicht, wie das ausgeht mit dem Apfel und der Eva und dem Adam und was dann da so passiert.
Keine Ahnung, Sie werden es uns dann erzählen.
Genau.
Wir sind gespannt. Sie werden ja selber auch auftreten in Ihrem eigenen Festival. Wie fühlt sich das an?
Ah, das fragen Sie mich danach vielleicht nochmal. Keine Ahnung. Momentan rechne ich damit, dass das alles so ein bisschen durch mich durchrauschen wird. Ich von einem Ort zum nächsten springe und hier jemanden begrüße und da jemand verabschiede und zwischendrin halt auch ein bisschen singe, ja.
Sie sind selber auch eine gefragte Opern-Liedsängerin, Konzertsängerin. Und wie kamen Sie jetzt zu dieser Leitung für das Festival für alte Musik Güldener Herbst? Wie ist es so dazu gekommen?
Das ging tatsächlich über meinen Vorgänger, Gerd Amelung, Cembalist und Dirigent, der das Festival über viele Jahre geleitet hat. Und den kenne ich aus Berlin von verschiedenen Barockmusikprojekten. Und ich glaube, wir hatten uns vielleicht auf ein paar Autofahrten mal so irgendwie über Programme oder über, ja, über Kultur generell unterhalten. Da schien der irgendwie so ein Näschen zu haben für, ja, vielleicht hat ja Lies da Spaß dran, sowas zu leiten, zu organisieren, zu planen, ja, natürlich auch zu kuratieren. Das ist ja auch die Hauptaufgabe.
Mhm. Gerd Amelung hat im vergangenen Jahr seine Zeit als Leiter in Gotha dann beendet mit dem Festival in Gotha. Dieses Jahr ist es in Weimar. Wie fühlen Sie sich so mit den Räumen in Weimar? Mhm. Wie sagt Ihnen das so zu?
Na, wir sind ja in Meiningen.
Ja, in Meiningen, ich weiß auch nicht, Weimar, Meiningen, ja, in Meiningen. Ja, natürlich.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich war jetzt ein paar Mal in Meiningen und habe mir da die Räume angeschaut und auch ein paar Mal getestet, selber angesungen. Und es sind wunderschöne Räume natürlich. Also es ist großartig, zum Beispiel im Schloss Elisabethenburg, im Marmorsaal oder dann, da gibt es das Turmcafé, wo es dann bei uns auch beim Frühstückskonzert am Sonntagvormittag gibt es dann auch in der Pause Kaffee und Kuchen im Turmcafé. Und das ist wunderschön. Also wirklich sehr traumhaft. Da fühlt man sich sehr in die Zeit von damals zurückversetzt.
Das Festival Güldener Herbst läuft vom 26. bis 28. September, wie gesagt, in Meiningen. Mhm. Und zu Gast heute bei MDR Kultur trifft ist die neue Leiterin Alice Lackner.
Show how much I love you. What have I got to do to hear you say that you really love me too? What have I got to say to make you realize it'll be okay? You're impossible, and I love. To lose, I might as well just tell the truth. What have I got to lose? It's you or no one else in this world will do. What's it gonna take to make you see my heart is gonna break? You're impossible.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Liebe Alice Lackner, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Lebensmaxime würde ich schon sagen. Das Leben durch eine Brille zu sehen, die heißt, wie gut wir es haben. Also ich bin aufgewachsen, ich bin jetzt 34 und ich habe noch nie Krieg gesehen. Mhm. Ich habe auch noch nie gehungert. Ich habe auch alle Freiheiten. Ich meine, dass ich überhaupt als Sängerin leben kann, damit mein Geld verdiene und dann mich auf so eine Bühne stelle und Leute wollen, dass ich das irgendwie anhören, was ich da herauskreische und dann am Ende kriege ich dafür ein bisschen Geld dafür und davon kann ich dann leben. Also das ist schon ein unglaubliches Privileg.
Mehr Understatement habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Ja, also ich nehme das schon so wahr. Und dass wir in Deutschland leben und jetzt heute scheint die Sonne, manchmal regnet es, klar, oder ist manchmal hat man auch einen blöden Tag, aber grundsätzlich bin ich schon sehr, sehr dankbar für das, was ich alles habe und weiß, dass es nicht selbstverständlich ist.
Hm. Sie haben eben schon davon gesprochen, dass Sie auch die Möglichkeit haben, alte Stücke, die gerade wieder neu aus Archiven emporgehoben worden sind, das erste Mal wieder mitzugestalten. Mhm. Das ist ja für Sie eigentlich permanent eine Art Bildungserlebnis.
Ja, deswegen, total.
Wir haben diese Bildungserlebnisfrage mit auf unserem Fragebogen und ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht selbst beantwortet.
Nein,
welches
nein.
Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Wenn Sie das gerade erwähnen, ist natürlich klar, Bildungserlebnis, diese La Colpa Originale aus der Anton-Ulrich-Sammlung auszugraben, dass wir dieses Stück jetzt auf die Bühne bringen, das ist eine tolle Lernerfahrung. Aber das gibt's eigentlich jeden Tag. Mein Jahr ist immer gefüllt von Musik, die ich noch nie gesungen habe, die ich noch nie gehört habe, die ich noch nicht kenne. Und dann natürlich auch treffe ich ständig auf Menschen, mit denen ich noch nie was zu tun hatte, von denen ich lerne, die machen vielleicht Dinge anders als ich und von daher ist das, ja, das Leben ist eine große Lernerfahrung.
Klingt ein bisschen anstrengend. Müssen Sie manchmal da Luft holen von den Lernerfahrungen?
Ja, schon. Was ich gerne mache, ist, ich fahre dann mal so für 4 bis 6 Wochen in ein fremdes Land mit meinem Rucksack, übernachte da in irgendwelchen Jugendherbergen im 10er Schlafsaal und schaue mir meine E-Mails nicht an oder bin dann halt einfach nicht erreichbar. Mache auch gerne so soziale Projekte, habe ich jetzt schon in verschiedensten Ländern gemacht, wo man dann einfach sich mit was ganz anderem auseinandersetzt.
Womit zum Beispiel?
Ach, das kann von bis. Also zum Beispiel war ich vor Jahren mal in Israel und habe da gibt es so einen Korallenriff in Eilat im Süden des Landes und habe mich da einfach drum gekümmert, dass mit ein paar anderen Leuten im Team, dass der Müll da rauskommt. Oder in Thailand auf Koh Libong, eine Insel, die noch gar nicht touristisch erschlossen ist, haben wir so quasi so eine Art Ferienprogramm für die Kinder von der Insel angeboten und denen auch so ein bisschen Englisch beigebracht und so. Oder in Frankreich habe ich mal bei einem Krimi-Festival haben wir die Deko gebaut aus Holz, haben wir da die ganze Zeit gebastelt. Also das kann wirklich ganz viel sein, aber was eben schön daran ist, ist, dass man halt mit Leuten spricht, die jetzt nicht in der Musik oder nicht in der Kultur beschäftigt sind und dann stellt man immer wieder fest, also wo ich mich jetzt dann wochenlang drum geschert habe, ob ich jetzt diesen Ton irgendwie sauber singe oder ob ich da dieses hohe C jetzt schaffe oder nicht. Und das ist halt dem Rest der Welt auch egal.
Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Ja, schon, wenn ich diese Reisen mache. Das sind schon sehr besondere Momente, wenn man auf der Bühne steht. Jetzt gerade im Konzert und im Liedbereich, da stehe ich ja mit dem Gesicht zum Publikum die ganze Zeit. Die Leute sehen mich, aber ich sehe sie ja auch. Mhm. Und klar, ich sehe, wenn da jemand gähnt und wenn da jemand auf sein Handy schaut. Ich sehe aber auch, wenn jemand gebannt zuhört. Und ich sehe auch oder fühle in den Momenten, wenn das, worüber ich gerade singe und das, was ich gerade meine mit meinem Gesang, das kann zum Beispiel die verlorene Liebe sein oder der Tod oder ja, Maler 2, Auferstehung, wie auch immer. Es gibt ja so viele Themen, die alle Menschen berühren. Wenn ich davon singe und das dann meine und dann in den Augen der Zuhörer sehe, dass sie das in dem Moment mit mir teilen oder durch die Musik wir das miteinander teilen, obwohl wir uns gar nicht kennen, obwohl wir gar nicht miteinander sprechen in dem Moment. Das ist so eine Art von nonverbaler Kommunikation, das ist ja für mich sehr magisch.
Wo wir gerade dabei sind, woran glauben Sie?
an die Kraft der Musik in diesem Sinne, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Musik uns unglaublich verbinden kann und dass ja, Sprache und miteinander sprechen und kommunizieren ist ja so eins der essentiellsten Dinge, die wir tun als Menschen. Und die Musik oder auch vielleicht die Kunst generell, also ich würde auch die bildende Kunst und auch das Sprechtheater und sowas mit reinnehmen. Das ist eine Art von Kommunikation, wo wir genau über die Dinge sprechen können, über die wir halt vielleicht nicht sprechen können.
Alle Dinge, die wir tun, haben Anfang und haben Ende. Hm. Das ist die einzige Struktur, auf die wir uns manchmal auch nur verlassen können.
Genau.
Was fällt Ihnen leichter, anfangen oder aufhören?
Ich finde beides nicht so schwer. Vielleicht würde ich sagen, manchmal anfangen irgendwie, wenn so viel auf dem Schreibtisch liegt, dann ja, nee, aber ich fange eigentlich auch immer sehr früh an mit allem, sonst werde ich nicht fertig.
Alice Lagner ist heute zu Gast bei MDR Kultur trifft. Sie ist die neue Leiterin des Festivals Güldener Herbst. Sie haben Gesang studiert, diese Entscheidung, Sängerin zu werden. Sie haben ja eben schon gesagt, das ist eigentlich ziemlich unglaublich, sagen Sie, dass man Sängerin werden kann, davon leben kann und dass es uns doch, das ist ein Sinnbild dafür, dass es uns doch recht gut geht. Dennoch ist es in der Entscheidung eines einzelnen Kindes, einer Jugendlichen nicht so einfach zu sagen, ich werde Sängerin. Wie ist das entstanden? Ja. War das, fiel Ihnen das leicht oder mussten Sie schon noch ein bisschen dran rumknabbern?
Also gewollt habe ich das schon eigentlich, würde ich fast sagen, immer. Mhm. Also ich habe im Kinderchor der Bayerischen Staatsoper gesungen und stand da schon irgendwie mit Placido Domingo auf der Bühne und ich natürlich als kleiner Zwerg und hatte keine Ahnung, was ich da tue, ne? Oder habe halt meine Zeilen da im Chor gesungen, aber fand das immer schon großartig. Aber bei mir war es jetzt nicht so, ich glaube, es gibt schon viele Sängerinnen und Sänger, die entdeckt werden, weil sie den Mund aufmachen und einfach da so ein Riesenorgan haben. Mhm. Das ist jetzt bei mir nicht so, sondern bei mir ist eher, glaube ich, einfach der ganz unbezwingbare Wille, einfach dieser große Wunsch und die große Freude daran.
Schon ja auch ein besonderes Timbre, ein schönes Timbre in der Stimme. Also Sie haben ja diesen, wie wir es jetzt eben ja auch schon gehört haben, Sie haben einen wunderbaren, auch irgendwo tiefen Anstrich in Ihrem Mezzosopran.
Ja.
Also das ist ja schon auch was Besonderes. Also es muss ja nicht immer laut sein.
Das stimmt, aber das ist auch erarbeitet, würde ich sagen. Mhm. Also ich habe als sehr hoher Sopran angefangen im Studium. Ich habe wirklich noch mit den ganz hohen Partien, ich habe da so noch vorm Studium habe ich noch Königin der Nacht gesungen, unter der Dusche und auch mal in so einer Kinderproduktion. Ich glaube, die Leute würden staunen, wenn sie wüssten, was für ein großer Anteil an dem, was ich jetzt an Klang produziere mit meiner Stimme, erarbeitet ist. Mhm. Ich würd sagen, 90% ist davon erarbeitet.
Das ist ja irre. Ja. Sie proben sicherlich jeden Tag, Sie arbeiten sicherlich jeden Tag an Ihrer Stimme. Wie verändert sich die Stimme so über die Jahre?
Na, die wird schon natürlich irgendwie größer, voluminöser. Das hat was damit zu tun, man lernt einfach über die Jahre immer mehr die Tiefen des Körpers bis ins Letzte auszunutzen und die Resonanzräume zu finden und so. Ich denke, es kommen einfach immer mehr Farben hinzu, aber auch nur, wenn man Glück hat. Es kann auch hässlicher werden über die Jahre. Also
und man kann sich da nicht dagegen wehren irgendwie.
Naja, es ist nicht garantiert, je mehr man übt, also die Erfahrung musste ich zum Beispiel auch machen in meinem Studium, nicht je mehr man übt, desto besser wird man bei mir. Gab es riesen Stimmkrisen. Also, und dann konnte ich auch gar nicht mehr singen. Also leider ist der Weg dann auch nicht so geradlinig, dass man jetzt sagt, okay, jetzt suche ich mir einen guten Lehrer und dann bringt er mir das bei und dann kann ich das. So geht das beim Singen gar nicht.
Also Sie mussten so ein paar Leitplanken kennenlernen, Ihre Stimme gut zu führen. Können Sie so ein, zwei Prinzipien nennen, wo Sie sagen würden, ab da ist bei mir definitiv Schluss, damit ich meine Stimme sichere?
Ich glaube, man kann das gar nicht so auf bestimmte Dinge runterbrechen. Das ist was sehr Individuelles, glaube ich, wie man seinen Körper wahrnimmt, wie man mit seinem Körper umgeht und auch irgendwie eine Art von, glaube ich, seelischer Verbindung mit dem Körper. Spüre ich mich? Spüre ich, wie es mir geht? Spüre ich, wenn ich jetzt einen Ton irgendwie versuche anzuvisieren, ist das mit Kraft oder lasse ich den frei? Das hat auch was mit Loslassen zu tun. Für mich ist das Sängerinnen-Dasein auch eine menschliche Lehre irgendwie, ne? Also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, an den Punkten, wo ich irgendwie loslasse oder auch vielleicht aufgebe oder sage, okay, dann kann ich das halt jetzt vielleicht nicht oder dann bin ich halt nicht gut genug oder dann tausende Bewerbungen geschrieben und keiner will mich. Okay, dann lasse ich es jetzt oder dann ist es halt jetzt einfach so. Das sind oft Momente, man kann es aber leider nicht faken. Man kann nicht einfach sagen, okay, jetzt lasse ich es und dann kommen die großen Engagements, sondern es ist wirklich so, in dem Moment, wo man loslässt, kommen dann auch viele Dinge wieder.
Es klingt ein bisschen so, als hätten die Backpacker-Reisen nach Thailand und wo auch immer sie sonst noch waren, als würden die auch irgendwie im Zusammenhang mit ihrer Stimme stehen und reziprok. Kann das sein?
Das kann schon sein, ja. Ich habe, das ist vielleicht jetzt aber noch ein anderer Ausflug, also sicher, das mit dem Reisen, das hilft mir als Mensch. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, als ich mich nach meinem Bachelor-Gesangsstudium eigentlich gegen eine Sängerkarriere entschieden habe.
Ach tatsächlich, nach dem Studium haben wir gesagt, okay, ich lasse es dann doch.
Ja, weil ich einfach ständig stimmliche Probleme hatte und immer krank war und das Gefühl hatte, es ist so ein Damoklesschwert, was über mir hängt und ich schaffe das, ich kann nicht jetzt irgendwie von der Hand in den Mund leben, so das geht nicht.
Und deswegen haben Sie nochmal ein zweites Studium aufgenommen, Philosophie und Soziologie?
Das hatte ich parallel schon im Bachelor gemacht, einfach aus Spaß, Interesse, so. Ja. Aber dann habe ich mich eben entschieden, nach meinem Gesangsbachelor, dass ich jetzt keinen Gesangsmaster mache, sondern eben einen Master in der Soziologie und dass das jetzt mein Weg ist. Und dass ich vielleicht nebenher ein bisschen singe, aber jetzt nicht, dass mein voller Fokus auf dem Singen liegt.
War das eine schmerzhafte Entscheidung?
Sehr, auf jeden Fall, ja. Aber das war eben lustigerweise ein Moment, wo dann Leute, da hatte ich dann noch so mein Abschlusskonzert zum Beispiel zu singen und noch so ein paar Restkonzerte. Und nachdem die Entscheidung gefallen war, wenige Wochen danach kamen schon Leute auf mich zu und meinten, ach, deine Stimme hat sich ja jetzt nochmal total entwickelt. Ist ja nochmal weicher geworden und da gibt es ja eine Entspannung drin und so. Das hat man nicht alles in der Hand,
was da ist passiert. Aber auch ein klein bisschen ärgerlich, dass man immer durch diesen Sumpf durch muss, aber um dann doch wieder irgendwie...
Das ist das Leben, glaube ich. Also das ist, glaube ich, schon sehr sinnbildlich für vieles im Leben auch.
Sie haben mehrere Studiengänge, ich glaube sogar in Regelstudienzeit abgeschlossen. Ja, also Philosophie und Soziologie, das ist nicht ohne. An der FU in Berlin, das sind hohe Ansprüche. Dabei noch Gesang. Ja. Wie haben Sie das geschafft? Sind Sie jemand, der sich so richtig gut selbst organisieren kann?
Ja, das glaube ich ist schon, also ich bin einfach wirklich, ich schreibe mir morgens einen Zeitplan und plane halt relativ genau, wie viel Zeit ich für was aufwende und bleibe dann auch bei dem Plan einfach.
Und Sie sind dann also heute auch als Soziologin im Zentrum für Osteuropa und internationale Studien unterwegs, sind da tätig. Mhm. Können Sie sich vorstellen, jetzt mittlerweile ein Leben mit nur einer dieser beiden Tätigkeiten, Gesang oder eben Soziologie?
Das fände ich sehr schade für mich, weil jedes Mal, wenn ich dann als Soziologin irgendwas recherchiere oder irgendwelche Daten verarbeite oder mich da wissenschaftlich betätige, bereichert mich das und bringt mich auch raus wieder aus diesem ganzen, der Kulturbetrieb, der kann einen auch wahnsinnig machen. Eben dieses ständige Denken, man ist nicht gut genug oder was denken jetzt die anderen und man ist ja ständig auch im Rampenlicht. Das heißt, wenn ich auf die Bühne gehe, dann muss mein Haar auch sitzen und dann muss ich auch gucken irgendwie, dass ich den Pickel vielleicht abgedeckt habe. Und so. Da sind so viele Dinge, an die man denken muss, wie man nach außen dann in Erscheinung tritt und wirkt, dass dann so eine Arbeit einfach mal mit irgendwelchen Daten oder irgendwas zu recherchieren und keinen interessiert, wie ich da jetzt gerade auf meinem Stuhl sitze, ob krumm oder schief und in der Nase bohre. Das geht dann niemandem was an und das ist auch schön.
Ist vielleicht auch eine deutsche Eigenheit, dass man sich so auf eine berufliche Laufbahn irgendwie fixiert. Das ist in vielen Ländern ja so, dass man gleichzeitig Anwalt und Restaurantbetreiber ist oder so.
So ist es.
Und Sie können unglaublich viele Sprachen sprechen. Mhm. Ich gucke noch mal ganz kurz nach, wo hatte ich stehen. Das war Englisch, Russisch, Französisch, Arabisch, Hindi, Latein.
Echt? Ja. Also ja, Latein habe ich in der Schule gelernt, großes Latinum. Und dann natürlich, also Englisch, ich war ein Jahr lang in den USA als Schülerin auf der Highschool. Und Italienisch und Französisch ist klar fürs Singen. Und für mich war ehrlich gesagt auch Russisch klar fürs Singen, weil das ist leider, muss man sagen, hier in Deutschland gar nicht so präsent, die russische Schule, sag ich mal, oder die russische Musik oder so. Aber das ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Ich liebe die russische Sprache, Kultur, Musik, all das. Und dann habe ich eben Russisch gelernt. Und ja, Arabisch und Hindi sind jetzt meine neuesten Sprachprojekte, ja, da bin ich jetzt noch nicht so ganz firm. Also ich kann schon mich ein bisschen unterhalten auf beiden Sprachen, aber jetzt nicht so fließend wie jetzt. Also ich, auf Russisch zum Beispiel kann ich schon eine ganze Konversation führen und auch auf Italienisch oder Französisch. Aber
wie klingt denn auf Hindi schön, Sie zu treffen?
Also schön heißt Sundar und treffen heißt Milna.
Okay, ja. Und auf Arabisch?
Da würde man es vielleicht ein bisschen anders sagen. Schön, Sie zu treffen. Also man sagt eigentlich Ahlan, ist so Hallo, und dann sagt man Wasahlan. Also das antwortet man darauf.
Und jetzt höre ich es nämlich. In der arabischen Sprache gibt es diese Laute, die hinten im Hals passieren. Mhm. Das ist ja für Sie als Sängerin sicherlich auch ganz schön interessant.
Total.
Vielleicht ein bisschen leichter zu lernen, weil Sie sich mit dem Vokaltrakt so gut auskennen?
Also man sagt mir nach, jetzt kann ich jetzt vor allem fürs Russische sagen, aber auch fürs, meine Arabischlehrerin hat auch schon gesagt, dass meine Aussprache jetzt nicht ganz schlecht ist. Ich glaube, das ist schon so, wenn man sich viel mit Sprachen auseinandersetzt und auch viel mit Klang auseinandersetzt, dass man dann ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Und natürlich auch, ich beschäftige mich halt jeden Tag mit meinem Kehlkopf und mit meinem Mundraum, mit der Zunge und wie die liegt, während ich singe oder so. Und vielleicht ist es dann auch, habe ich mehr Bewusstsein dafür, wenn ich dann halt einen neuen Konsonanten oder Vokal formen will in einer neuen Sprache. Ja.
Sehr viel Internationalität haben wir hier in einer Person im Studio bei MDR Kultur trifft. Alice Lackner ist heute hier zu Gast. Lackner ist heute zu Gast bei MDR Kultur trifft. Sie ist selbst Mezzosopranistin und leitet jetzt das Festival für alte Musik Güldener Herbst. Und Sie sprechen wahnsinnig viele Sprachen, wie wir jetzt eben schon erfahren haben. Das heißt, es macht einen sehr internationalen Eindruck, einen sehr aufgeschlossenen Eindruck. Und nun also gerade so in diesen Tagen jetzt so die Nachrichten, dass die Münchner Philharmoniker gerade ausgeladen worden sind aus Bern wegen des israelischen Chefdirigenten. Jetzt Sie als Festivalleiterin, mussten Sie sich mit solchen Ideen irgendwie schon auseinandersetzen? Was kann ich jetzt machen, was kann ich nicht machen?
Ach, zum Glück nicht. Ich meine, klar, wir leben in so Zeiten, wo halt Dinge schnell eine große Welle schlagen. Und ja, ich bin froh, dass ich bisher noch nicht Entscheidungen dieser Art treffen musste oder mir überhaupt Gedanken darüber machen musste. Ich bin aber auch ehrlich gesagt, ja, ich schaue mir halt gerne an, was für ein Mensch habe ich vor mir, und da ist mir dann gar nicht so wichtig, woher die Person kommt. Also ich kann irgendwie verstehen, wenn man solche Entscheidungen trifft, weil ein Künstler bestimmte Äußerungen vielleicht öffentlich tut oder bestimmte Statements macht. Keine Ahnung, wenn jetzt jemand meinetwegen Hitler verherrlicht, dann würde ich da vielleicht auch überlegen, ob ich den jetzt einlade. Aber abgesehen davon, finde ich erstmal, sollte schon auch auf der kulturellen Bühne Platz für alle sein.
Man sagt ja so, Musik kann Brücken schlagen und kann eben auch diese Konflikte auf einer anderen Ebene irgendwo bleiben lassen,
ja,
und auf anderen Ebenen kommunizieren. Glauben Sie, dass Musik vielleicht sogar auch das Gegenteil tun kann? Also, dass eine Aufführung eben auch Türen schließen kann?
Türen schließen, wie meinen Sie das?
Dass damit vielleicht Leute sagen, nee, da gehe ich nicht mehr hin?
In der heutigen Zeit vielleicht schon. Also das hat so was Radikales irgendwie. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass die Menschen immer irgendwie eine Art von Aufgeschlossenheit haben. Und ja, ich sag mal, es gibt ja so viele Themen, über die heutzutage gestritten wird. Dann gibt es Leute, die sind woke, dann gibt es Leute, die sind anti-woke. Oder ne, man reibt sich irgendwie an Sachen auf. Und heutzutage kann man auch irgendwie nur noch entweder das eine oder das andere sein. Mhm. Ich persönlich bin meistens nichts davon. Also ich finde es doof, irgendwie zu sagen, ich bin das oder das, sondern ich finde, die Dinge sind komplex. Und das habe ich auch mal von einem Historiker, der hat sich lange jetzt, also gerade zu diesem Thema jetzt mit Israel, der hat promoviert darüber, über den Krieg oder die Kriege zwischen Israel und Palästina. Und den habe ich dann mal so flaps gefragt, ja, und auf welcher Seite stehst du? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mich jetzt wirklich viele Jahre meines Lebens mit diesem Thema auseinandergesetzt und meine Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, weil die Dinge sind komplex und sie sind komplexer, als das ist schwarz und das ist weiß.
Also sorgen Sie im Prinzip auch dafür, dass Sie auch Ihre eigenen Gedanken, Ihre eigene innere Freiheit behalten in dieser komplexen Zeit, in der auch viel eingefeindet wird, in der viel ja auch verlangt wird, dass man sich irgendwie positioniert.
Ja, ich mag mich gar nicht positionieren, finde ich doof. Mhm. Dafür ist die Welt halt viel zu bunt zwischen schwarz und weiß.
Sie haben einen Ideenwettbewerb ausgelobt, wo wir gerade bei Gedankenfreiheit sind. Sie zahlen neben dem Auftritt so ein Preisgeld. Was für ein Ideenwettbewerb ist das? Was beinhaltet der?
Das war mir super wichtig, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe als Künstler. Man hat so viele tolle Ideen und die liegen alle in der Schublade. Und was fehlt, ist jemand, der sie auf die Bühne bringt. Und deswegen wollte ich mit dem Ideenwettbewerb jetzt anderen Künstlerkollegen und Kolleginnen die Möglichkeit geben, einfach ihre Idee zu präsentieren. Das heißt, bei dem Wettbewerb geht es nicht darum, wer drückt am besten die Tasten oder wer fiddelt am besten, sondern wer ist am kreativsten, wer geht am besten mit unserem Motto und mit unserer Idee des Festivals um.
Das heißt, was gab es da so für Ideen oder welche fanden Sie am besten?
Also wir haben uns ja jetzt schon entschieden für einen Preisträger und das ist Yato Tsang. Gemeinsam mit Irina Hüfner macht er ein Programm, da geht es um Ost und West, um China, chinesische Musik aus der Zeit von, also Yato Tsang hat Bachs Cello-Suite für Solo-Cello für Traversflöte arrangiert und parallel dazu kommt eben chinesische Musik aus der Zeit, denn in der Barockzeit gab es so einen China-Trend. Da wurden Chinoiserien gesammelt, da wurde Porzellan gesammelt. Mhm. Man hat sich irgendwie seine Wände angemalt wie in China. Und ja, das fanden wir super toll, dass er da eben so die Brücke schlägt zwischen Ost und West. Und Irina Hüfner wird dann Texte lesen aus der Zeit. Und von daher, das finde ich super spannend.
Das Festival für alte Musik, Güldener Herbst, läuft jetzt im September, 26. bis 28. Sie sind selbst die Festivalleiterin. Was werden so für Sie die größten Genussmomente sein? Beziehungsweise wo sagen Sie als Privatperson so, also da freue ich mich persönlich drauf, da gehe ich auf. Hm. Vielleicht auch in Ihrer Arbeit, kann ja auch sein. Ne? Ich möchte jetzt nicht dazu drängen, dass Sie bestimmte Künstler hervorheben, wenn Sie es vielleicht gar nicht wollen.
Das würde ich auch gar nicht wollen, weil ich die alle toll finde. Natürlich, sonst hätte ich es ja nicht eingeladen. Ich freue mich wirklich auf jedes einzelne Konzert und abgesehen davon freue ich mich, wenn ich mit unseren Gästen in Kontakt komme und dann vielleicht auch ein bisschen lerne. Es ist ja jetzt für mich das erste Mal, dass ich so ein Festival leite. Wenn ich lerne, was interessiert die Leute? Warum kommen die zu dem Festival? Was können wir verbessern? Was sind die Dinge, die die Leute motivieren, zu unserem Festival zu kommen. Also so die Gespräche um die Konzerte drumherum, da freue ich mich schon sehr.
Alice Lagner war heute zu Gast. Sie ist selbst Mezzosopranistin und leitet ab jetzt das Festival Güldener Herbst dieses Jahr in Meiningen. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Das war sehr, sehr spannend.
Vielen Dank.
MDR Kultur trifft war das in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich heiße Julia Hämmerling und in der kommenden Woche ist Marianne Schröter zu Gast. Frau Schröter ist seit dem 1. September die neue Direktorin der Frankischen Stiftungen in Halle. Und wenn Sie mögen, dann können Sie alle Sendungen von MDR Kultur trifft nachhören unter mdrkultur.de oder auch in der ARD Audiothek, auch immer im Radio mittwochs nochmal ab 20 Uhr in der Wiederholung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de. Und in der ARD Audiothek.